Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zum Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute darf ich Jürgen Wechsler begrüßen. Jürgen Wechsler lebt seine Leidenschaft und er war viele Jahre Investmentbanker und hat fast 30 Jahre Erfahrung an den Geld- und Währungsmärkten und seit 2016 auch ist er aktiv an den Kryptomärkten. Und er ist Vermögensbeschleuniger und Vermögenssicherer. Und zwar für die Menschen, die selbst in Handeln kommen wollen. Wir haben gerade drüber gesprochen. Und die eigenständig sich um ihr eigenes Geld kümmern und als Gewinner aus dieser Geldumstellung, die uns ja anscheinend jetzt bevorsteht, hervorgehen wollen. Und mit seiner Firma Forex Freiheit stellt er erstklassige, erfolgreiche Ausbildungskonzepte rund um Themen Vermögensschutz, Geldwerte, Geldsicherheit und Einkommen den Menschen zur Verfügung. Herzlich willkommen, Jürgen Wechsler.
Ja, herzlichen Dank an euch beide, Kathrin und Andreas. Freue mich, eben dabei zu sein. Toll, dass ihr so einen Kongress auch in den Leben gerufen habt und den Menschen hier eben weiterhilft in ihrem Leben.
Ja, wir haben beide überlegt, was wir dir so als erste Frage stellen. Es geht ja so grundsätzlich um Konflikttransformation und hier um finanzielle Freiheit, also auch um finanzielle Konflikte. Und deshalb unsere Frage, kennst du finanzielle Konflikte? Also viele Menschen, die haben ja wenig Geld und wissen nicht so recht, wie sie das vermehren können. Und andere haben ein bisschen mehr und die haben immer Angst, was zu verlieren. Kennst du so eine Ängste und so eine Konflikte? Kannst du da so ein bisschen da mitfühlen oder ja, dich auch so, ja, verstehst du die Menschen? Was hast du da schon mal erlebt? Das würde uns interessieren.
Ja, ich meine, es heißt ja immer so schön, du hast es auch schon gesagt, hast du kein Geld, hast du Probleme und hast du viel Geld, hast du noch mehr Probleme. Aber gleichzeitig ist es ja auch immer das Thema, ohne Geld ist das meiste eben nichts, aber viel Geld ist auch nicht alles. Ne? Das heißt, man hat eher eben auch Konflikte mit drin und ja, kann ich eben auch gut nachvollziehen. Und das Wichtige ist aber dann eben, sich mit diesen Konflikten, auch sind ja meistens auch innere Konflikte vor allen Dingen, auseinanderzusetzen, dann hinzusehen, warum ist es denn entsprechend? Also erstens vielleicht, warum habe ich zu wenig Geld? Schaffe ich zu wenig Mehrwert? Ja, weil meistens ist ja das der Zusammenhang zwischen Mehrwert und was ich an Geld verdiene erstmal. Und das Zweite ist dann beim Geld behalten. Was habe ich da für Konflikte? Warum gebe ich vielleicht mein ganzes Geld wieder aus? Ja. Warum bleibt da nichts übrig? Oder warum, wenn ich Geld habe, warum verliere ich das immer wieder? Also, dass ich diese inneren Konflikte für mich anschaue. Genauso aber auch, wenn ich viel Geld habe, ist genau das Thema, wie kann ich wieder Ruhe hineinbringen? Wie kann ich mit dem vielen Geld ruhig schlafen? Und da muss ich mir dann Strategien überlegen, sozusagen, wo fühle ich mich sicher, also in welcher Art? Und da sind wir sicherlich schon mal beim ersten Teil, dass man sagt, ich lege nicht alle Eier in einen Korb, sondern ich verteile das Ganze entsprechend, dass ich verschiedene Einkommensquellen oder verschiedene Anlagequellen habe, um hier die Sicherheit zu haben. Und dann natürlich verfliegt automatisch die Angst, je mehr Sicherheitsschilder man aufbaut, also bis man so seine, sag ich mal, Burg aufgebaut hat. Ja.
Also auf die Sicherheitsschilder gehen wir gleich ein, weil das darum geht es ja vielen Menschen. Aber was mir jetzt gerade nochmal so hochkommt, das ist auch das Thema Gier, was so hochkommt, wenn man mit Geld arbeitet und auf einmal sieht, es wird mehr und dann könnte es noch mehr werden. Kennst du das auch so, diesen Konflikt, dass man da in den Werten manchmal so ein bisschen abrutscht? Wie ist denn das da bei dir? Das ist ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Also ich habe für mich einfach meine Werte festgelegt. Das heißt, ich verzichte dann einfach auf Dinge wieder, wo ich dann Dinge überprüfe. Passt es genau zu meinen Werten, zu meinen Visionen, zu dem, was ich erreichen möchte? Und auch wenn Dinge dann vielversprechend sind, dann lasse ich lieber die Finger davon, weil ich das einfach nicht zu mir passt und damit natürlich ich damit auch wieder innere Konflikte vermeide.
Weil das ist so, ich bin ja schon so ein bisschen, wir hatten vorhin über Krypto gesprochen, das finde ich ja so spannend in diesem Bereich. Und da sind viele Menschen, die mir sagen, die merken, da ist so eine Gier drin und dann sind die nur noch mit aller Energie da drauf und werden unruhig. Und da kommen auch wieder alte Themen hoch, die sie eigentlich schon aus anderen Sachen herausbekommen. Ne? Also wie du sagst, mit den Werten, also Persönlichkeitsentwicklung sollte auf jeden Fall immer parallel laufen zu Thema Geldgeschäften oder Geldvermehrung und Geldsicherung, ne? Dass man da nicht reinfällt, im Prinzip noch seine Charaktereigenschaften zu verstärken. Ich meine, man kann auch Sicherheit übertreiben, ne? Wenn man da noch Themen und Konflikte hat. Hast du das auch immer so betrachtet in deiner eigenen Transformation und deiner eigenen Arbeit, ja?
Ja, also Persönlichkeitsentwicklung ist unglaublich wichtig dabei, weil dein Geld wächst mit deiner Persönlichkeit. Und deswegen ist wichtig eben auch, daran zu arbeiten. Es nutzt eben nichts, wenn man die besten Strategien bekommt, wenn die eigene Persönlichkeit sozusagen dagegen arbeitet, gegen diese Strategien. Also dass zum Beispiel dann Superstrategien werden nicht umgesetzt und schlechtere werden einfach genommen, weil man möchte gerne in der Opferrolle sein beispielsweise. Oder man, also innerlich einfach nur, man weiß es ja teilweise gar nicht, weil es ja unterbewusste Prozesse sind, aber die kommen dann ganz einfach. Und deswegen Persönlichkeitsentwicklung ist ja ganz wichtig auch.
Also sind ja auch immer Klarheit und Entscheidungen, die dann zu treffen sind. Und die kann man nur frei entscheiden, wenn man dort selbst innerlich aufgeräumt ist. Ne?
Ganz genau, ganz genau. Und da ist auch wichtig, es aufzuschreiben. Was möchte ich eigentlich haben? Also wie möchte ich beispielsweise auch in der im Geldbereich sein? Wie möchte ich ja da in der Verteilung sein? Wo würde ich mich wohlfühlen? Also ich muss mir schon mal so ein kleines Ziel machen, so eine Zielvorstellung, so ein, ja, wie soll ich sagen, ein Zukunftsleben erschaffen. Und das dann entsprechend schrittweise dann da reingehen.
Das war jetzt einfach bei mir so ein Impuls. Das sind gar nicht die Fragen, die wir vorbereitet haben. Tatsächlich finde ich das spannend, dass du das so betrachtest. Auch hast du das auch in deinen Ausbildungen so mit eingearbeitet? Oder ist das, was die Menschen vorher eigentlich alleine erstmal aufräumen müssten? Das würde mich mal so vorab interessieren.
Also wir haben Methoden natürlich mit drin, das merken die Leute teilweise gar nicht, wo wir genau dann schauen, Hindernisse einfach rausgenommen werden. Also weil wir schon wissen, wie gewisse Persönlichkeiten ticken, was in der Persönlichkeit stattfindet, haben wir Mechanismen eingebaut, damit die Menschen eben nicht in diese Falle reinlaufen, beziehungsweise eben auch diese Falle erkennen in diesem Moment, also dass da was passiert. Und wo wir die Leute dann vor allen Dingen vor Gier und Angst, das sind diese zwei Extreme im Finanzbereich, dass wir die mehr in die Mitte wieder bekommen können, dass man auch merkt, ob jetzt ist Gier mit da. Und dafür versuchen wir die Leute dann eben auch zu schützen.
Ich glaube, das ist so eine Falle auch, ne? Das ist in diesem Bereich. Ne? Finde ich spannend, dass mir das jetzt so gerade so wie geschändet wurde, diese Fragen. Eigentlich wollten wir fragen, was auch die Menschen da draußen jetzt gerade interessiert, wie geht es jetzt weiter in Deutschland? Ja, also es wird ja du hast ja auch selbst gesagt, wir wollen dieses Interview ganz nah auch beim Kongress machen, weil das ja sich ständig auch was verändert, ja, dass du da wirklich einen guten Ausblick geben kannst. Und das ist ja so, überall wird gesagt, ja, Bankencrash steht bevor, das Fiat-Geld ist nicht sicher, unser Geld ist hier auf den Konten nicht sicher, die Banken können crashen.
Die digitalen Staatswährungen, CBDCs werden eingeführt.
Ne? Ja, also, vielleicht kannst du da mal so einen aktuellen Ausblick geben, was passiert da gerade im Außen, was ist wirklich realistisch oder was ist nur im Prinzip Angstmache?
Ja, fangen wir einfach mal an mit den Bankenthemen, die ja die letzten Monate sehr stark in der Presse waren. Also dort muss man ja anschauen, ist es jetzt ein Unfall gewesen oder diese Bankenpleiten, vor allem in den USA erstmal und auch in der Schweiz, waren das sozusagen ja Einzelfälle, weil da schlecht gemanagt wurde oder zu hohe Risiken eingegangen wurde. Das ist ja dann mal der erste Teil. Und da muss man sagen, das waren jetzt keine Einzelunfälle, sondern da ist ein systemisches Risiko oder ein systemisches Problem drin, das eben viele Banken momentan haben. Die haben im Prinzip Einlagen hereingenommen, haben die angelegt langfristig und jetzt sozusagen dann sind die Zinsen gestiegen und plötzlich wollen Leute ihr Geld kurzfristig wieder haben. Aber die Banken haben das langfristig angelegt und können die Auszahlung nicht machen oder können ihre langfristigen Anlagen nur mit Verlust verkaufen. Und damit ist das Eigenkapital aufgezehrt. Und das ist ein Thema, was vor allem die US-Banken betroffen hat. Genauso aber auch der Run bei der Credit Suisse, also wo dort alle ihr Geld zurückhaben wollten. Und man muss immer sagen, bei den Banken ist das Geld gar nicht da. Ja, also das ist vielleicht auch so ein Irrglaube von den meisten Menschen. Ich habe mein Geld zur Bank gebracht und dort ist es jetzt. Aber da ist es gar nicht. Ja, also es ist gar nicht da. Sondern man hat nur eine Forderung an die Bank. Und was die Bank mit dem Geld macht, nobody knows. Ja. Das heißt also, auch selbst die Volks- und Raiffeisenbanken hat die Bundesaufsicht auch schon gezeigt, dass diese in Probleme sind. Also ganz urkonservative, weil die genau die gleichen Methoden gemacht haben wie in den USA. Also sind nicht alle betroffen, aber es sind eben viele betroffen. Das heißt also, das Eigenkapital ist von vielen Banken aufgezehrt. Ein Viertel, die Hälfte, teilweise alles. Man kann es eben momentan mit Bilanztricks noch etwas kaschieren. Sobald aber die Leute das feststellen würden, dass eigentlich die Kohle gar nicht da ist und das runternehmen würden, würden etliche Banken auf einen Schlag kippen. Mhm. Das ist eben was innerhalb von Tagen dann passieren kann. Ja? Hat zuvor alles stabil ausgesehen und es kann innerhalb von Tagen passieren. Also wir hatten es auch schon in anderen Ländern wie Island gehabt.
Wenn ich mich noch gut erinnere, da hatte ich nämlich mein Geld. Genau. Und das einen Tag vorher runtergeholt, hatte ich auch so eine Eingebung.
Genau, weil es ging dann innerhalb von 2 Tagen von einer der besten Banken, einer der besten Standorte weltweit, beste Bonität zur Pleite. Zinsen gehabt. Ja. Das ging also unglaublich schnell und dessen müssen wir uns immer bewusst sein, dass eben nicht so viel Vorwarnung für die meisten Menschen hier vorhanden ist. Also es ist ein systemisches Risiko, ein systemisches Problem, das wir derzeit haben mit den Banken. Es wird wahrscheinlich auch weitergehen. Also beispielsweise, an der soll es ja gerade auch gesprochen, über die digitalen Zentralbankwährungen, die CBDCs, Stichwort digitaler Euro. Es gibt also schon Berechnungen, wenn man sagt, okay, ich führe diesen digitalen Euro ein und dann sagen die Menschen, ja okay, wenn ich jetzt ja anlegen kann mein Geld oder mein Geld halten kann bei der Zentralbank, die ist ja unglaublich sicher, weil die kann ja sich immer wieder die Auszahlung in Euros machen, denn die stellt ja die Euros selber her. Im Gegensatz zu einer Geschäftsbank, die sich ja teilweise erstmal diese Euros leihen muss. Und dann können die Leute sagen, dann ist es vielleicht auf der Bank ja nicht so sicher wie bei der Zentralbank. Das heißt, ich gebe mein Geld auf die Zentralbank. Dann hat man mal ausgerechnet, was ist denn, wenn das stattfinden würde? Und dann hat man festgestellt, dass alleine, wenn jeder 2.000 Euro nur runternehmen würde von der Bank und auf Zentralbankgeld legen würde, wären die Banken pleite. Wären fast alle Banken pleite, weil die Liquidität nicht da ist. Die Banken haben das Geld nicht. Also man muss sich mal vorstellen, dass sie im Prinzip das Zehnfache verleihen von dem, was sie eigentlich haben. Ja? Die verleihen ja alles mehrfach. Und das ist genau das Problem. Das heißt, wenn die Leute wieder kommen, dann kann man vielleicht die Einzelnen auszahlen, aber andere eben nicht. Das ist wie so ein Schneeballsystem, kann man sagen. Und die Schneeballsysteme ist ja meistens so, dass das sehr, sehr lange gut geht. Aber wenn es dann mal zum Kippen anfängt, dann geht es unglaublich schnell. Deswegen also wichtig, man hat auch die Einlagensicherung Versprechen noch mit den 100.000 Euro von Seiten der EU, ja, die staatlich garantierten. Wenn es hart auf hart kommt, ist auch die Frage, ob die 100.000 sind oder ob es vielleicht doch 20.000 oder 50.000 sind. Und dann gibt es ja auch noch die Einlagensicherungen der Banken selbst. Das ist ja wesentlich höherer Betrag noch, aber eingelöst werden kann der eigentlich nicht. Weil wenn man anschaut, der Bankeneinlagensicherungsfonds ist derzeit mit ca. 0,6% der versicherten Einlagen bestückt. Das heißt also, eine größere Bank, wenn umkippt, ist der komplett leer.
Ja. Und man hat es ja damals bei Island gesehen, man braucht ja nur aus den Erfahrungen aus der Vergangenheit machen. Also ich hatte mein Geld gleich wirklich, also ich glaube, das war die letzte Transaktion. Und die Freunde, die ich habe, die haben wirklich Jahre gewartet, haben auch geklagt. Und dann irgendwann haben sie es bekommen, aber nach Jahren erst, also zum Teil 3-4 Jahre später. Ja. Und das war ja nur, ich glaube, es war nicht mal so viele Banken betroffen. Ne? Und ja. Ich sag mal so, das kann ja nur deine Bank betreffen. Es muss ja dich wahrscheinlich werden, wird der Staat schon die Banken auffangen, die großen Banken. Aber weißt du, welche Bank das ist? Ne? Und es ist ja doch immer das Einzelschicksal, was mich interessiert. Ne? Das ist ja. Und ich denke auch, deshalb die Frage, was kann ich jetzt tun, wenn ich weiß, dass mein Geld ist jetzt nicht sicher? auf der Bank. Ich habe jetzt sogar gehört, dass nicht mal nur das Geld nicht sicher ist, sondern auch der Dispo-Kredit, da hat die Bank Zugriff. Also das war mir ja komplett neu, ja, dass man sogar dann noch in die Schulden reinkommen kann. Also das Geld gehört mir ja eigentlich nicht, sondern der Bank und sogar ja weiß ich, 1.000 Euro Dispo. Was kann ich aktuell machen? Ich meine, außer den Dispo kündigen, was mache ich mit meinem Geld? Nehme ich das runter und vor allen Dingen, wo packe ich es dann hin? Ja.
Genau. Also das eine ist natürlich schon mal, dass man heutzutage nicht mehr nur eine Bankverbindung hat. Das ist schon mal das Erste. Es gibt Auswertungen, dass 50% der Deutschen nur eine Bankverbindung haben. Das ist ein Hochrisiko.
Hatten wir bis vor kurzem auch, also bis vor einem Jahr und wieder.
Also es ist wirklich ein Hochrisikoteil momentan, weil auch immer wieder Zahlungsverkehrssysteme ausfallen, Online-Systeme. Man kann dann eben nicht mehr zahlen, ja, in dem Moment. Und zwei Banken haben ca. 85% der Deutschen. Also das sind so die Auswertungen. Und man sollte sich eben weitere Banken noch suchen auf alle Fälle, dass man eben nicht nur angewiesen ist auf die eigene Bank, sondern eben auch weitere Möglichkeiten hat und vor allem eben dann kein Klumpenrisiko, wo man dann nur das einzelne Geld drauf hat. Am schlimmsten ist übrigens noch, wenn man nur eine Bank hat, dort einen höheren Einlagenbetrag hat und auch noch eine Baufinanzierung laufen hat, beispielsweise Kredit. Das kann zum Super-GAU führen. Es kann sein, dass deine Einlagen weg sind, aber gleichzeitig du den Kredit weiterhin zurückzahlen musst, komplett. Es wird nicht verrechnet. Also ganz wichtig. Deswegen unbedingt hier Trennungen machen. Das heißt also schon mal weitere Banken suchen. Möglichst vielleicht auch nicht im gleichen System sein. Also nicht unbedingt auch wieder eine weitere deutsche Bank suchen, sondern jedenfalls auch mal eine ausländische Bank außerhalb der EU, zum Beispiel in der Schweiz oder ähnliches, ja. Also, dass ich dort eben außerhalb der Systematik bin. Oder eben dann, wenn ich beispielsweise bei der Deutschen Bank habe, nicht bei der Commerzbank noch, weil es bei den Privatbanken sind, sondern dass ich vielleicht im System der Volksbanken oder der Sparkassen gehe und dort mir anschaue, hat es die Bank auch eine hohe Eigenkapitalquote, ist beispielsweise über 15%, dann wäre es eben auch wieder sicherer. Ja? Also das ist schon mal das eine, ich kann meine Banken streuen und sicherere Banken nehmen oder vor allem denen auch außerhalb des eigenen Landes auch mal sich umgucken. Das Zweite ist, das hat man jetzt auch gesehen bei den Pleiten in den USA, bei den Bankenpleiten, wo sind die Leute denn geflüchtet? Also wo haben die ihr Heil gesucht für das Geld? Und da haben wir eben die Sache außerhalb einer Bankbilanz. Das heißt, die haben beispielsweise in ihre Depots, in ihre Wertpapierdepots was reingekauft. Fonds, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Staatsanleihen beispielsweise. Denn das ist dann Sondervermögen. Das ist getrennt von dem Vermögen der Bank. Es kann sein, dass ich mal kurze Zeit nicht auf mein Depot zugreifen kann, weil eben die Bank technisch das gerade nicht macht. Aber ein Depotübertrag ist dann meistens innerhalb von 30 Tagen auch erledigt. Mittlerweile gibt es Vorgaben schon in Deutschland, dass der innerhalb von 10 Tagen erledigt sein soll. Also da bin ich schon mal außerhalb der Bilanz, wenn ich also Wertpapiere nehme. Das Zweite ist, dass ich mich komplett aus dem Bankensystem herausziehe. Da ist schon mal der eine Bereich die Edelmetalle. Das hat man auch gesehen in den Bankenbeben, die es da jetzt eben gab, die letzten Monate, dass ins Gold beispielsweise geflüchtet wurde oder ins Silber, weil auch das ein Zahlungsmittel ist außerhalb des Bankensystems. Und das Dritte, wo die Flucht hineinging, das war in die Kryptowährungen, beispielsweise eben vor allem den Bitcoin. Denn was ist das? Das ist etwas, was außerhalb des Bankenzahlungssystems ist. Das ist ein Zahlungssystem, das direkt ist. Das ist im Prinzip wie Bargeld, kannst du sagen, wenn ich jemand anders einen 50-Euro-Schein gebe. Das ist ein Direktgeschäft zwischen uns beiden. Und das kann ich eben auch digital und elektronisch abbilden. Und das machen vor allen Dingen eben die Kryptowährungen. Und damit bin ich komplett außerhalb des Bankensystems. Das heißt also, selbst wenn alle Banken das komplette Finanzsystem zusammenbrechen würde, kann ich immer noch Geld weltweit versenden und bin immer zahlungsfähig auch. Das heißt, da haben wir schon mal die hauptsächlichen Fluchtpunkte gesehen, also in die Wertpapierdepots, in Edelmetalle und eben in Kryptos.
Ja, also diese Kryptowelt, ne? Also ich bin ja immer so, Andreas ist übrigens 20 Jahre lang selbst Versicherungsmakler gewesen und war in dem Bereich. Und ich habe immer so Aktien und Wechselkurse und Handel und weiß ich, da war ich immer so, oh nee, das fühlt sich für mich nicht gut an. Und jetzt bin ich diejenige, die wirklich total kryptobegeistert ist, weil das für mich so, sie irgendwie sich nach Freiheit anfühlt und nach und so ein bisschen Spiel und so Magie. Und ich meine, das ist auch nicht jetzt sicher, das kann ich nicht so sehen, aber das ist so eher spielerisch, finde ich, sich da auszuprobieren. Und deshalb muss ich ehrlich sagen, ist so ein bisschen der Kongress entstanden, weil ich wollte da wirklich mal mit Fachleuten zu diesem Thema sprechen. Ist das jetzt komplett eigentlich die alte Welt? Wird das wieder von diesen gesamten
Finanzeliten
kontrolliert werden? Das wird ja auch immer mehr, sanktioniert oder auch
Ja, genau, man sieht, dass
kontrolliert.
Schon, dass versucht wird, da Kontrolle drüber zu erreichen. Die amerikanische Aufsichtsbehörde hat jetzt versucht, alle Kryptowährungen bis auf den Bitcoin als Wertpapiere einzustufen. Ja, also
Sind ja so Entwicklungen, oder zum Beispiel allein, dass man viel mit dem Google Identificator da arbeitet, da denke ich auch, ja, wenn sie den da ausstellen, komme ich gar nicht mehr an mein Geld. Also da sind auch schon so Geschmäckle drin, wo ich, wo dieses Freiheitsgefühl weggeht. Und wenn ich so ein bisschen Shitstorm kriege, auch in meiner Community, was machst du denn jetzt noch? Krypto, das ist ja auch alte Welt, das wollen wir doch gar nicht mehr. Da habe ich gesagt, nee, stopp, Krypto ist immer noch, es macht auf bei mir. Also es ist immer noch ein Ja da. Und deshalb frage ich dich, was hältst du von Krypto? Ich habe in deiner Beschreibung gelesen, du bist selbst seit 2016 im Kryptomarkt. Hast du das Gefühl, das ist was Neues? Hast du ja eigentlich jetzt schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht kannst du da noch mehr zu sagen, sind wir wirklich systemunabhängig dort oder bestehen da auch Gefahren? Das waren schon ein bisschen mehr als eine Frage, aber du weißt schon.
Sortieren wir einfach. Genau. Also wir können uns mal anschauen, wir haben ja das alte Geldsystem, ist zu einem elektronischen Geldsystem geworden. Das heißt, wir machen Überweisungen, wir nutzen Kreditkarten, selten oder immer seltener eben auch Bargeld, also wo man noch physisch sozusagen den Geldbetrag hatte, sondern das meiste ist dann eben elektronisch. Und jetzt gehen wir über in ein digitales Geldzeitalter. Das ist so der nächste Schritt, den wir machen. Und der Unterschied ist schon mal, wenn du im elektronischen Zeitalter, da ist dir eigentlich fast egal, welcher Euro auf deinem Konto liegt. Also du weißt nicht, was dieser Euro vorher gemacht hat, bevor er auf deinem Konto ankommt. Dir ist es aber eigentlich auch egal, ja, weil es gibt keinerlei Einschränkungen. Also der einzelne Euro hat keinen Unterschied auf dem Konto. So, im digitalen Zeitalter ist es so, dass ich jeder Einheit eine Eigenschaft zuordnen kann. Das kann also personenbedingt sein, also beispielsweise du darfst jetzt den Betrag nur ausgeben, wenn du über 18 bist. Es kann aber auch sein, dass das auf die Nutzung ausgerichtet ist. Beispielsweise, du darfst eben keine Tabak- oder Alkoholwaren dann kaufen mit diesem Euro. Also es gibt, oder es kann auch sein, dass ein Verfallsdatum drin ist, dass man sagt, diesen Euro, den du auf dem Konto hast, oder sagen wir, du hast 1.000 Euro drauf, 500 Euro musst du ausgegeben haben bis zum 31.12., sonst verfällt es und es ist einfach weg von deinem Konto. Ja? Also das ist eben, was auch im digitalen Euro hier so Planungen auch mit sind. Und das ist sozusagen so dieses digitale Zeitalter des Geldes, wo ich einzelnen Einheiten eine Eigenschaft zuordnen kann. Und die kann nachteilig sein, die kann aber auch positiv sein. Ja? Und im Kryptobereich selbst eben, auch dort ist es möglich, einzelnen Einheiten hier beispielsweise auch über die Smart Contracts spezielle Eigenschaften zuzuordnen. Und das ist jetzt eben der Unterschied, dass man auch jedem einzelnen Teil nachverfolgen kann. Ja? Weil jede Einheit hat eine Historie, die ich beispielsweise auf der Blockchain nachschauen kann. Oder eben bei den digitalen Zentralbankwährungen ist es dann so, dass die Zentralbanken das in ihrer Datenbank dann nachschauen können. Wann hast du deinen Kaugummi gekauft? Ja? Oder was hast du generell für Konsumneigungen? Oder machst du vielleicht Reisen wohin, wo man nicht hin soll, weil es politisch unkorrekt ist? Ja, also gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, dann wo die Zentralbank beispielsweise drauf schauen kann. Und im Kryptosegment ist es auch eben so, du kannst deinen Bitcoin, den du eigentlich auf dem Konto hast, den kannst du nachverfolgen, wo kommt der eigentlich grundsätzlich her? Also das kann man dann durch diese verschiedenen, die Historie immer anschauen. Das heißt also, es ist nicht ganz anonym. Es ist grundsätzlich erstmal anonym, wenn wir zwei miteinander austauschen. Ja, Sobald du aber irgendwann wieder einen Übergang hast, auch ins alte Geldsystem, dann ist immer eine Verifizierung in irgendeiner Form da. Ja, also es gibt nur ein paar Sachen, die man noch anonym machen kann. Das gibt es schon noch auch. Aber meistens ist dann in dem Übergang eine Verifizierung da und es kann einer Person zugeordnet werden. Und damit natürlich
Person.
Genau, einer Person zugeordnet werden, die jetzt sozusagen Verfügung hatte über dieses Konto. Mhm. Und das kommt natürlich jetzt immer stärker, hat sie auch schon angesprochen. Die Regierung, es hat ein paar Regierungen versucht, Bitcoin zu verbieten, haben mehrere versucht, es hat keine Regierung geschafft, weil die wollten mit einer zentralistischen Einstellung, mit einem zentralistischen Ansatz, wollten die etwas Dezentrales verbieten. Und das funktioniert einfach nicht. Ja. Also wie gesagt, die haben alles versucht auch, haben dann immer festgestellt, naja, ich müsste einen Computercode verbieten. Aber wie genau formuliere ich so etwas beispielsweise? Und dann müsste ich ja, wenn ich das formuliere, dann kann sein, dass ich andere Computercodes, die ich brauche, dass die auch verboten sind. Also es hat alles eben nicht funktioniert. Und deswegen ist der zweite Maßstab dann gekommen, und zwar eine Regulierung. Das ist auch schon genannt, Andreas, mit der SEC, mit der Börsenaufsichtsbehörde in den USA, die hier eben jetzt in Konflikt gegangen ist und hat gesagt, okay, Wertpapiere sind es und damit fällt es unter unsere Aufsicht beispielsweise. Und alle Börsen, die vorher das gemacht haben, die müssen dann eben eine Strafzahlung an uns machen. Das ist übrigens auch das Ziel meistens der Regulierung, größere Strafzahlungen auszulösen. Ja, also das muss man auch wissen. Die Behörden finanzieren sich mittlerweile sehr stark, ihre ganzen Mitarbeiter, über Strafzahlungen.
Ja. Nein.
Ja. Das ist also gewollt, dass Strafzahlungen anfallen auch. So, und das heißt, der Bereich Verbieten hat nicht funktioniert. Deswegen geht es in die Regulierung, das heißt Überwachung des ganzen Systems. Und dort ist jetzt natürlich eine Schnittstelle immer auch der klassische Finanzsektor. Und da haben wir jetzt den Fall, vor allem die Großfinanz, ihr hattet es ja auch schon angesprochen, die haben auch festgestellt, okay, dieser Bereich wird bleiben. Der Staat und die Großfinanz hat festgestellt, dieser Bereich wird in Zukunft bleiben. Und es ist mittlerweile auch von BlackRock, das ist die größte Vermögensverwaltungsgesellschaft der Welt mit knapp was 10 Billionen US-Dollar, was die an Vermögen werden verwalten. Da hat schon der Chef dort gesagt, dass die Kryptowährungen eine eigene, eigenständige Anlageklasse sind. Und das ist der Ritterschlag. Das heißt, es ist jetzt auf alle Fälle etwas nicht, was nur, nur Kriminelle verwenden, sondern dass es wirklich ein Anlageobjekt ist, wo wir ja schon seit Jahren sagen, dass es eine Anlageklasse ist, wird jetzt auch von der Hochfinanz entsprechend so als in Ordnung tituliert. So. Aber was macht jetzt die Hochfinanz momentan, nachdem es ein sehr interessantes Geschäftsfeld ist, werden sie es jetzt übernehmen. Ja, also das müssen wir uns auch ins Auge sehen, dem Ganzen. Sie kaufen sich ein. Auch BlackRock beispielsweise will ja einen Bitcoin-ETF machen, ein Exchange-Traded Fund, wo dann auch die Investoren in den USA das Ganze kaufen können, stärker mit einer Wertpapierkennnummer. Das heißt also, die Großfinanz wird diesen Sektor übernehmen. Das muss man bewusst sein. Was aber weiterhin natürlich geht, ist, wenn du das Ganze privat hältst. Das heißt, du kannst weiterhin auf sogenannte Hardware-Wallets oder Software-Wallets kannst du deine Kryptowährungen halten und direkte Zahlungen machen mit Dritten. Das können sie nicht verhindern. Ja? Das heißt, diese Unabhängigkeit hast du einfach. Sobald natürlich du ein Konto irgendwo eingeschaltet hast, da bist du dann wieder mit dem alten Finanzsystem verwoben.
Und wie sieht das, wenn man eine Kreditkarte eingeschaltet hat? Das geht ja auch schon. Ist das auch ähnlich einem Konto oder?
Ja. Weil dort ist es ja auch wieder, wie wird es abgewickelt, die Kreditkarte? Die Kreditkarte wird meistens abgewickelt über die großen Zahlungsdienstleister aus der Großfinanz, nämlich Visa und Mastercard, die eben auch schon eigene Kryptoschnittstellen haben, die hier Dienstleistungen anbieten für Banken, für Finanzintermediäre. Also da ist im Prinzip, die haben auch schon die letzten Jahre seit 2018 haben sie mal den Stecker gezogen gehabt und ab 2020 haben sie wieder aufgebaut. Alles. Mhm. Das heißt, die sind schon voll da integriert und bieten da die Dienstleistungen.
Aber im Prinzip ist es dieser Tausch zwischen den Menschen, der ist eigentlich anonym weiterhin. Genau. Das ist eigentlich die Zukunft. Und da ist jetzt nochmal meine Frage vorgeschaltet. Wir kommen nicht um diese Entwicklung drumherum, ne? Diese digitale Geldentwicklung. Das kommt jetzt und da können wir den Kopf in den Sand stecken und sagen, nee, mache ich nicht. Und dann stehen wir da wie früher ohne Handy und ohne Verbindung und ohne Computer mit einer Schreibmaschine. Das ist einfach eine Entwicklung der Technik, die jetzt kommt. Und wenn wir uns der nicht anschließen, dann verlieren wir sozusagen den Zugang zur Wirtschaft und eigentlich zum Wohlstand letztendlich. Ne?
Ganz genau. Also alleine ja kann man sagen, wenn man sagt, okay, jetzt macht die EZB einen digitalen Euro, will den einführen auch. Und dann sagst du, nein, will ich nicht, mag ich nicht, ja, ist nicht. So, dann schaue ich einfach mal, okay, wie ist es in Deutschland beispielsweise? Jetzt haben wir ja fast 85 Millionen Einwohner, glaube ich, circa, also durch den Zuwachs der letzten Jahre. Und wie viel sind eigentlich wirklich Nettozahler? Also wie viel sind eigentlich nicht angewiesen auf staatliche Transfers? Ja, sondern sind eigentlich diejenigen, die beitragen dazu. Und dann sind 17 Millionen. Das heißt also, 68 Millionen sind erpressbar. Mhm. Ich sage einfach, okay, wenn du weiterhin hier von staatlichen Leistungen profitieren möchtest, gerne, aber bitte nur noch zahlbar, ich zahle es dir in digitalen Euro aus. Mhm. Ja? Also es geht übrigens auch nur mit Zwangsmaßnahmen. Mhm. Also das ist eine Erkenntnis der letzten Jahre, alle Länder, die digitalen Zentralbankwährungen eingeführt haben, diese CBDCs, sind im Prinzip in der Breite gescheitert. Mhm. Und erst, wie sie angefangen haben, dann Zwangsmaßnahmen zu machen, und nicht mehr so viel Bargeld abheben an den Geldautomaten, also Einschränkungen an den Konten, erst wie sie damit angefangen haben, ist die Quote etwas angestiegen. Aber die Freiwilligkeit ist nicht in der Bevölkerung da. Und das wissen jetzt auch schon die Staaten natürlich, das heißt, die überlegen sich, mit welchen Schritten und Zwangsmaßnahmen kann ich das Ganze einführen, wo die Leute es dann freiwillig doch machen. Hm.
Würde es nicht aber aufgrund der Technologie, der Blockchain-Technologie möglich sein, ich sag mal regional, wie früher wurden ja auch sozusagen regional eigene Währungen versucht einzuführen, die natürlich dann wieder verboten wurden und unterdrückt wurden. Ist es sich heute möglich, wieder eine eigene Blockchain, einen Coin aufzulegen, der dann innerhalb einer Region dann wieder anonym läuft?
Wäre möglich. Ja. Wäre möglich. Aber im Prinzip habe ich das ja schon mal grundsätzlich mit einem weltweiten System. Mhm. Also beispielsweise mit dem Bitcoin. Weil wenn ich ja die Zahlungen nur untereinander mache, dann ist es ja weiterhin anonym.
Ja, ja.
Oder auch beispielsweise El Salvador hat ja den Bitcoin als Landeswährung auch eingeführt sogar. Mhm.
Du sprichst jetzt immer vom Bitcoin. Ist das dein privilegiertes Zahlungsmittel, wo du auch den Menschen empfehlen würdest zu investieren? Und das ist so die erste Frage. Und die zweite Frage, was mache ich jetzt, um meine Selbstständigkeit, meine Freiheit in finanzieller Ebene zu bewahren und nicht von diesen staatlichen Maßnahmen abhängig zu sein? Vielleicht kannst du da in diese Richtung gehen, gerade in deinen Schilderungen.
Ja, genau. Also also Bitcoin ist, sagen wir, die meisten kennen einfach den Bitcoin auch. Also es gibt natürlich auch andere Dinge. Für mich sind aber momentan von der Konzeption her im Prinzip für die Langfristanlage eigentlich nur zwei wirklich gut geeignet, und das ist Bitcoin und die zweitgrößte Ethereum. Also Bitcoin hat sich so als Wertspeicher schon, als Fluchtburg auch herauskristallisiert, weil es eben auch die größte Dezentralität hat, ist die erste gewesen. Eine eigentlich veraltete Technik, aber es hat noch keiner geschafft, das wirklich besser nachzubauen. Ja, muss man einfach sagen dazu. Das heißt also, hier habe ich das größte Netzwerk, hier habe ich auch die größte Sicherheit sozusagen mit drin, und das wissen die Leute. Deswegen haben wir auch gesehen, wie die Banken hier ins Wackeln gekommen sind in den USA oder welche pleite gegangen sind, ist in Bitcoin geflüchtet worden. Ja, also es ist ja nicht umsonst dann gewesen. Und Ethereum muss man sich so vorstellen, das ist so der Zentralcomputer, oder so Computer, ich sage mal gerne der App Store. Ja, das ist das Schmiermittel der digitalen Wirtschaft, weil eben auch dort die Anwendungen drauf programmiert werden. Die haben die meisten Anwender, die meisten Anwendungen, die auch drüber laufen wieder. Und das ist dann halt, wie gesagt, wie der App Store. Das heißt, immer wenn eine App benutzt wird, die auf dieser Betriebsoberfläche läuft, dann entstehen bei Ethereum entsprechende Zahlungen. Und da habe ich natürlich ein Grundgeschäft auch. Das heißt, ich habe hier auch ähnlich wie der App Store von Apple Provisionseinnahmen. Ja. Und deswegen sind, und das ist eben auch das größte Netzwerk hier in dem Bereich. Und die wird auch ständig weiterentwickelt, hat jetzt momentan den Vorteil auch für die Investoren. Also erstens, dass dort Cashflow erzeugt wird. Und zweitens haben die eben auf das weniger energieintensive Konsensusverfahren Proof of Stake umgestellt, statt dem energieintensiveren bei Proof of Work. Deswegen, es gibt über 20.000 Kryptowährungen mittlerweile.
Ja.
Aber diese zwei haben sich einfach auch mit dem besten Netzwerkeffekt herauskristallisiert, dass man sagt, okay, da wird immer mehr das gesamte System darauf aufgebaut, auf diesen beiden. Das heißt also, jede Anwendung, die dazukommt, basiert zum Beispiel hauptsächlich darauf und damit natürlich profitiert die Grundlage davon. Irgendwie wie der App Store, je mehr Apps kommen und genutzt werden, umso mehr verdient der App Store.
Ja, verstehe. Na, bei Bitcoin habe ich gehört, das ist eben mehr so für die Geldanlage, also für, wo man das Geld einfach anlegt und nicht so als Zahlungsmittel, weil es zu teuer ist als Zahlungsmittel und deshalb doch mehr auf andere Kryptowährungen ausweicht, zum Beispiel.
Genau, gibt es eigentlich auch schon wieder die Möglichkeit, und zwar das Bitcoin Lightning Netzwerk, das hier die Alternative bietet, wo ich dann auch zu Cent-Beträgen die Überträge machen kann. Also auch dort sind schon Lösungen entstanden in der zweiten Ebene sozusagen. Ähnlich wie, also Bitcoin muss ich dir vorstellen, fast wie Zentralbankgeld als Äquivalent. Und dann hast du ja bei einer Bank ein Konto. Ja. Da tust du ja auch mit dem Euro, mit dem Zentralbankgeld handhaben. Und das ist ja auch schon die zweite Ebene. Und ähnlich gibt es dann eben beim Bitcoin die erste Ebene und dann gibt es auch eine zweite Ebene, wo ich Zahlungsverkehrssystem nochmal ein zusätzliches habe, ähnlich wie die Banken eben haben. Ja, und deswegen kann ich hier auf der zweiten Ebene auch die Zahlungen
machen. So, Jürgen, jetzt hast du uns ganz schön neugierig gemacht. Wie fange ich jetzt an? Ja, so, also tatsächlich haben wir noch nicht einen Bitcoin. Also, wir haben schon Kryptowährung, aber jetzt noch nicht Bitcoin, weil irgendwie war bei mir immer noch so ein Gedanke, ich bin auch so sehr, wenn ich was mal festgesetzt hatte in meinem Kopf, dann bleibt das auch so. Bitcoin ist teuer. Ja, es kostet so viel, so ein Bitcoin. Kann ich mir nicht leisten. Es ist scheiß Glaubenssatz, will ich jetzt gar nicht mehr sagen, aber ich sage noch mal schnell jetzt, damit du verstehst, was sich viele jetzt denken. Ja. Ja? Wie fange ich jetzt an, damit ich dort einfach gut investiere? Und vielleicht kannst du da mal so sagen, sollte man da mindestens einen Kapitalstock haben, einen großen, oder kann man auch klein anfangen? Wie sind die ersten Schritte? Was würdest du empfehlen? Was kannst du anbieten?
Ja, also wichtig ist schon mal, man muss nicht das eine Stück immer kaufen. Wir sind so auf diese Gesamtstücke ausgerichtet. Und das ist auch wieder eine schöne Sache beim digitalen Zentral oder beim digitalen Bereich. Da kann ich auch in Millionstelstückelung kaufen. Das heißt also, ein Millionstel beispielsweise von einem Bitcoin kann ich kaufen. Also in ganz kleinen Einheiten.
Was ist denn die kleinste Einheit?
Satoshi heißt die sozusagen. Und die 100 Millionstel.
100 Millionen und wie viel US-Dollar muss ich dafür bezahlen?
Müsste ich jetzt gerade rechnen. Also das sind, es ist kein Cent.
Ach so, so klein.
Okay. Ja. Also du kannst wirklich das in minimalsten Größenordnungen, also kleiner als eigentlich unser Geldsystem momentan vorrätig ist, kannst du hier ein bisschen investieren. Ja, also es geht schon wirklich mit Kleinstbeträgen, auch mit 10 Euro schon kann ich das Ganze machen, mit 5 Euro kann ich hier meine ersten Anteile eben davon kaufen. Also man muss nicht einen ganzen haben besitzen, sondern man kann das eben auch schon mal mit kleinen Dingen anfangen. Also das ist schon mal ein ganz wichtiges, ganz wichtig zu verstehen. Ja. Mhm. Genau. Und wie kann man das machen? Also man muss sich eben schon mal informieren, man muss die Grundlagen verstanden haben dazu, weil es sind auch neue Begriffe drin. Es ist ein neues Geldsystem, das Ganze, dann habe ich eben eine Art Konto, das funktioniert aber ähnlich wie die Bankkonten, aber ich habe es nicht bei der Bank, sondern ich habe es praktisch im Internet, also in der Blockchain liegen. Mein Zugriff drauf auf meine Bitcoins in der Blockchain, das mache ich über ein sogenanntes Wallet, das muss ich verstehen grundsätzlich, dass ich eben nicht das Falsche rausgebe, also dass ich nur die Kontonummer herausgebe, aber nicht meine PIN und TAN. Ja? Dann muss ich natürlich wissen, was ist die PIN und TAN und was ist die Kontonummer, weil die teilweise sehr ähnlich aussehen. wenn ich erst einmal tätig bin. Und das muss ich verstehen, wie funktioniert eine Zahlung entsprechend, weil das ja auch dann ja für den ersten ungewöhnlich ist, wenn ich eine Direktüberweisung dann mache und gar keine Bank, mich nicht bei einer Bank einlogge dafür. Ja, also ich habe auch wieder ein Online-Banking-System, aber ich habe eben keine Bank dazwischen. Ja, das zu verstehen eben, wie das Ganze ist. Und dafür machen wir es, glaube ich, ganz einfach. Dafür habe ich so einen Report, der ist ca. 30 Seiten lang. Das ist ein Leitfaden für digitale Währungen, wo jeder erstmal so diese Grundlagen vermittelt bekommt und verstehen kann, was steckt denn da dahinter, ja, damit man es lernen kann. Und das Zweite, was wir machen können, das können wir auch verlinken hier in einem Video, das wäre so ein Geldtraining, so ein Online-Training zur neuen Geldordnung. Also wie ist denn diese Geldumstellung, warum passiert die und wie geht die vonstatten sozusagen? Wie kannst du dann profitieren davon? Genau. Und dann haben wir noch eine Lösung eben für Leute, die einfach mal das starten wollen, die sozusagen ja einfach mal ins Tun kommen wollen. Da haben wir einen Online-Kurs entwickelt, den Bitcoin Starter. Da lernst du die wichtigsten Faktoren und innerhalb von 60 Minuten hast du den ersten Anteil. Du hast dein Börsenkonto eröffnet, wo du gleich die Kryptos kaufen kannst, wo du eine Sofortüberweisung hinmachen kannst. Und dann bist du innerhalb von 60 Minuten schon stolzer Besitzer deines ersten Bitcoin-Anteils. Und es ist super einfach eben gestaltet. Wie gesagt, braucht keine 60 Minuten, um das Ganze zu machen und einzurichten. Für das Thema kostet übrigens 30 Euro, also ganz günstig für jeden leistbar. Und da kann dann jeder auch sofort eben losstarten. Das ist mir total wichtig, weil dann kann jeder eben sein Geld sichern in dem neuen Geldordnungsbereich und ist dann unabhängiger von den Banken.
Und das kann man komplett alleine machen, ohne dass man, das ist eine komplette Einleitung. Ich weiß nicht, dass man das irgendwie so eine Börse, das Geld erstmal Binance oder so. Und sowas wird dann alles erklärt, wie man das dorthin und.
Ja, genau, wie die Öffnung stattfindet, Verifizierung, Einzahlung.
Genau, das ist ja auch, immer komplizierter, ne?
Genau. Also das erklären wir da auch drin. Das ist auch beim regulierten Anbieter, also dass wir da die höchste Sicherheit haben. Und du hast übrigens ja auch noch angesprochen, wie viel sollte man investieren? Mhm. Schauen wir uns einfach mal an, die Leute, die ganz viel Geld haben, was die empfehlen, also die Milliardäre weltweit empfehlen zwischen 2-5% des eigenen Vermögens mindestens dort anzulegen. Es gibt auch Milliardäre, die haben 10% und mehr in diesem Bereich angelegt. Das zeigt eben auch, wo es hingeht. Ja, also dass das, wenn die Milliardäre diesen Anteil schon machen, wissen wir, die erwarten auch hier, dass das ein ganz wesentlicher Faktor sein wird. Und viele von denen sagen übrigens, das ist meine Versicherung gegen das momentane Geldsystem. Das heißt also, alle sehen derzeit im aktuellen Geldsystem ein Problem aufgrund dessen, dass ständig nur noch Geld gedruckt wird. Und das ist für die Milliardäre die Versicherung, falls dieses System dann zusammenbricht. Deswegen so 2-5% schon mal mindestens sollte man dann in diesen Bereich investieren.
Ja, viele waren jetzt doch durch Krypto verunsichert, weil eben der Wert so runterging. Ne? Und haben sie gedacht, Mensch, das ist ja wie parallel, da ist der Verfall und das Geld ist und jetzt ist das ein Krypto, wird das jetzt Spiegelsystem und so. Kannst du vielleicht abschließen, also wir sind eigentlich schon rum mit der Zeit, aber da sind eben auch Verunsicherungen im Bereich von Krypto, dass man da jeden Tag raufguckt und wieder ist mein Geld weg und wieder. Was ist da dein Impuls, wenn du das ja, werden dich ja bestimmt auch Menschen ansprechen. Was sagst du da?
Genau. Also da sind wir beim Wertmaßstab. Also wenn ich den Wertmaßstab beispielsweise Euro habe, dann drücke ich hier alles in Euro aus, dann habe ich die Schwankungen. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich tue mein Vermögen in einem anderen Wert bemessen, zum Beispiel in Bitcoin, dann schwankt der Euro plötzlich. Und der Euro hätte im letzten Jahrzehnt, wenn ich mein Vermögen nur in Bitcoin gemessen hätte, komplett verloren.
Ja.
Also da sehe ich diesen Knappheitswert. Das ist ja immer der Unterschied zwischen Wert und Preis. Der Preis schwankt eben sehr stark um den eigentlichen Wert von etwas. Vor allem je nachdem, wenn das eben nicht mein Hauptausdrucksgut des Wertes ist. Ja? Dann habe ich eben hohe Preisfluktuationen. Und das ist sozusagen immer wieder wichtig zu wissen. Ich habe hier einen guten Wert. Und der ist mal drunter und mal drüber, der Preis. Mhm. Also ich muss mich auch weiterhin mit diesen Preisschwankungen auseinandersetzen. Aber ich weiß beispielsweise, Bitcoin ist begrenzt auf 21 Millionen. das normale Zentralbankgeld wird jedes Jahr aufgeblasen um 5-10%. Das heißt, auf der einen Seite habe ich eine Begrenzung und auf der anderen Seite habe ich eine unendliche Vervielfältigungsmöglichkeit. Und dann brauche ich nur die Mathematik arbeiten lassen für mich. Ja. Das heißt, das knappe Gut wird weiterhin gefragt sein und wird mit der Zeit eben im Preis steigen. Es werden immer wieder Rückschläge sein. Wir haben es gehabt. Bitcoin verliert vom Hoch meistens so zwischen 80-90% wieder, um dann aber sich wieder verzwanzigfachen, verdreißigfachen, verzigfachen. Ja.
Und es wird ja genauso manipuliert wie zum Beispiel Gold, ne? Da ist ja auch diese Begrenzung und genau. Es wird dort manipuliert und es wird ja jetzt auch bei Bitcoin manipuliert. Ne?
Genau. Ja. Bis eben die Großfinanz eingestiegen ist, die Infrastruktur übernommen hat und dann werden die Kurse entsprechend nach oben gehen, weil ja, die dann davon werden profitieren. Und dann sollte man eben auch schon positioniert sein.
Also ist jetzt eigentlich eine ganz gute Zeit, ne? Ist ein ganz sehr guter Preis, ne?
Ja, also ist immer noch ein guter Preis, aber ich würde dann auch so einsteigen, schrittweise. Mhm. Also so im nächsten halben, dreiviertel Jahr einfach immer wieder was dazu kaufen. Das nennt man den Durchschnittskosteneffekt und dann kann ich mir einen guten Durchschnittskurs dadurch bekommen, weil wir werden mal wieder ein bisschen nach oben gehen, dann wieder ein bisschen nach unten, dann wieder nach oben. Und da kann ich dann eben hier meine Bitcoins schrittweise einsammeln. Kann man übrigens auch einen Sparplan anlegen. Haben wir denn den Anbieter, den wir im Kurs nehmen, kann man auch einen Sparplan einrichten, um genau diesen Effekt dann zu machen.
Ja, Jürgen, wir sind schon zu Ende. Vielen Dank für das wundervolle Gespräch. Was ich jetzt noch am Schluss sagen will, und dann frage ich dich auch gleich, ist, also jeder darf jetzt ins Handeln kommen, ne? Weil sonst passiert gar nichts. Ne? Es ist wirklich eine niedrige Eintrittsbarriere, einfach jetzt anzufangen und den ersten Schritt zu machen. Wir werden es jetzt auch mal mit Bitcoin probieren. Also wirklich, jeder empfiehlt uns das, weil das einfach die beste Geldanlage, der beste Wert, weil da steckt ja auch wirklich ein Wert dahinter. Ne? Und ja, und dann möchte ich dich nochmal fragen, haben wir noch irgendwas vergessen, dich zu fragen, was du jetzt noch den Zuschauern mitgeben möchtest und ja, was du generell, was dir noch im Herzen liegt, dass du jetzt nochmal so, hast du nochmal genügend Zeit.
Also eins ist mir noch spontan in den Kopf gekommen, weil ja die Leute dann immer noch überlegen, ja, soll ich sowas überhaupt anlegen in der Form? Also auch eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft hat es mal berechnet, was hat man für Renditen zu erwarten? Und da muss man wissen, wenn ich mein Geld nicht mit 8% vermehre pro Jahr im Durchschnitt langfristig, verliere ich Kaufkraft. Ja? Das heißt, ich muss schauen, wie kann ich mich aufstellen, dass ich mehr Kapitaleinnahmen habe als 8% pro Jahr, also dass mein Vermögen um mehr als 8% wächst, weil die meisten Sparverträge, übrigens auch bei den Banken, alles, was da angeboten ist, hat im Durchschnitt keine 8%. Das heißt, jeder, der Banken nutzt, Bankprodukte nutzt, ist meistens in dieser Falle drin, dass er sich arm spart. So, und diese Vermögensverwaltungsgesellschaft hat festgestellt, schon alleine ja ab 5% circa Anteil vom Vermögen kann man langfristig erwarten, dass man, wenn man sonst auch die normalen Anlagen so hat, mehr als diese 8% erwirtschaften wird. Und wenn man 10 oder 12% hat, dann kann man eben Renditen um die 20% pro Jahr erwirtschaften und dann wird Vermögen und Reichtum aufgebaut. Ja. Und das wünsche ich einfach jedem, dass sich jeder da Gedanken macht drüber, dass er einsteigt schon mal in diese Welt und es eben schrittweise erforscht. Es ist erstmal wie ein Dschungel, aber wenn man die weiß, wie man sich im Dschungel bewegen soll, welche Tierchen man meiden sollte, welche Pflanzen man meiden sollte, dann kann man die Schönheit des Dschungels richtig genießen. Und das ist, was ich eben wünsche.
Ja, das, danke schön, lieber Jung. Also ich finde das auch, das ist wie eine Verpflichtung, dass man das Geld, was man verdient, also was man erwirtschaftet, was man mit seiner Liebe kreiert hat, dass man das erhält und dass man auch dieses Geld für sich selbst arbeiten lässt. Das ist eigentlich selbstverständlich. Ja, vielen Dank, lieber Jürgen Wechsler, dass du die Zeit dir für uns genommen hast. Und ja, wir werden das jetzt so umsetzen. Vielen, vielen Dank.
Super, danke euch entsprechend und ich wünsche allen alles Gute für die Zukunft.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.